SRF 3.
Gute Nacht, herzlich willkommen zu Nachtwach. Das Thema bei uns, das ist eine Frage, wo man sich ab und zu damit beschäftigen muss. Wieso nur habe ich das gemacht? Wieso habe ich dort nicht genau überlegt? Wieso habe ich mich nicht unter Kontrolle oder im Griff gehabt? Welcher Teufel hat mich dann dort geritten? Was habt ihr gemacht und nachher bereut? Erzählt es mir. Das ist gratis Nummer zum Anrufen 0800 00 22 20 0800 00 22 20. Wieso bin ich dort zu früheren Zeiten ins Auto gestiegen, obwohl ich doch gewusst habe, dass das nicht gut rauskommt? Ich es einfach gespürt habe. Wieso bin ich dort nicht aufs Maul gehockt und habe etwas ausplaudert? Wieso habe ich den Vertrag unterschrieben? Wieso bin ich trotz Warnung den steilen Schneehang aufgegangen? Und dann ist es passiert. Was habt ihr gemacht? Weil ihr es vielleicht aus Risiko gemacht habt? Vielleicht habt ihr das aus einem Affekt herausgemacht? Erzählt es mir. Und erzählt vor allem, was dann die Folgekonsequenzen waren. Und ob ihr das bereut habt. 0800 00 2220, unsere Nummer. Und am Telefon ist jetzt Guido. Da ist Barbara. Hallo Guido.
Hi Barbara.
Guido, was hast du gemacht?
Ich habe vor 44 Jahren Einbrüche gemacht, Tresore geknackt. Einfach ein bisschen gleiche Sachen.
Wieso hast du das gemacht?
Das ist ein längerer Werdegang gewesen. Ich bin natürlich in einem Kloster aufgewachsen.
Mhm.
Und als ich zum Kloster rausgekommen bin, der Klosterschule, nicht einmal recht können lesen oder schreiben. Und dann habe ich mir natürlich meine Kollegen mit meiner Minderwertigkeitskomplex im Milieu gesucht. Also an verschiedenen Arten, die sich die gleiche Sprache geredet haben wie ich. Ja. Und da habe ich dann auch die Kollegen gefunden, die gesagt haben, du, du bist auch ein bisschen stier, komm, wir machen schnell einen Krampf, machen das.
Mhm.
Und da rasselst du fadengrad rein, wenn du nicht irgendwie nicht so ein labiler Typ bist, wie ich war damals.
Und ihr habt grosse Brüche gemacht zusammen?
Ja, wir haben grosse Brüche gemacht.
Was hat das geheissen? Wo sind ihr denn eingebrochen? Es ist ja alles verjährt, oder? Nehme ich jetzt einmal an.
Es ist alles verjährt und vor allem ist alles schon in einem Buch veröffentlicht. Und es ist auch im Mikrozeitung beschrieben worden, okay. Im Tagesanzeiger.
Überall ist das beschrieben worden.
Der Blick
worden.
Hat das auch geschrieben.
Aber du bist, also wir tun jetzt nicht alle Zeitungen aufzählen, bist du für das auch im Gefängnis gewesen?
4,5 Jahre habe ich gekocht.
Jetzt gehen wir zurück, oder? Also das Kloster finde ich total interessant. Wieso bist du denn ins Kloster gekommen und hast du dort ein Leben kennengelernt, das völlig nicht mit dem, wo draussen, außerhalb des Klosters...
Richtig. Ich bin im Kloster gekommen, weil mein Vater eine Lungen-TB hatte.
Mhm.
Und damals hat es noch keine Krise gegeben. Da hat es die Amtsvormundschaft gegeben und die haben gesagt, die Frau kann das Kind nicht erziehen, man nimmt ihr es weg. Und ich war auch nicht der beste Schüler gewesen dort.
Ja.
Und durch das hat man mich dann gerade versorgt in das Kinderheim.
Ah, das war ein Kinderheim gewesen. Weißt du, Kloster klingt für mich irgendwie.
Das ist ein Kloster mit Nonnen und Patres.
Jawohl.
Und es sind aber 240 Leute in diesem Kinderheim war und im Schlafsaal 25 Buben.
Ja.
Und da hast du dich auch von Anfang an müssen durchkämpfen. Da hast du schon von Anfang an müssen ein bisschen den Start durchbringen. Sonst bist du der Verschupfte gewesen.
Und wie hast denn du das erlebt? Also, weil du auch gesagt hast, also, als ich dann draußen war im realen Leben, habe ich Minderwertigkeitskomplex gehabt. Ist einfach die Züchtigung so gewesen, dass man das da einfach kein Ich hat können groß werden.
Du hast Deutsch gesagt, du hast dich müssen mit, ich darf jetzt die Ausdrücke nicht erwähnen im Fernsehen, hast dich einfach müssen unten durchschleichen und den Pfaffen unter den Rock rühren, damit du einigermaßen normal hast können leben. Hast aber der Schulkollege gegenüber Kraft müssen zeigen, dass sie gesagt haben, Achtung, mit dem musst du keine Lampe suchen, das ist gefährlicher. Ja. Und so hat man dann die Jahre in dem Kinderheim überlebt.
Genau, und jetzt gehen wir raus aus dem Kinderheim, weil wir wollen uns dann nachher dem widmen, was du gemacht hast oder vielleicht nachher bereut hast. Du hast dann einfach gefunden, ich muss jetzt mich mit Gleichgesinnten treffen. Und wie hast,
das ist noch nicht so weit. Dann bin ich zu einem Bauer gekommen.
Ja.
Und bei dem Bauer bin ich auch der gsi, der am Morgen um 4 Uhr aufstehen musste, Kühe putzen und Ställe putzen. Und wenn der Bauer runtergekommen ist, musste die Ställe und die Kühe picobello putzen, dass er es nur noch melken konnte. Und wenn sie am Sonntag an Kilby sind, musste ich die Säustelle putzen.
Mhm. Also immer und der Arbeiter.
Ja, und da hat er mir mal gesagt, Die Säu und die Säu musst du getrennt rauslassen. Die töten einander. Und als er dann weg ist, an Kilby, hat es bei mir Achtung fertig los. Das ist die erste Grösse, die Dummheit, die ich gemacht habe. Ich habe alle Säu rauslassen und habe zugeschaut, wie sich die gegenseitig umgebracht haben.
Was war das für ein Gefühl gewesen? Magst du dich erinnern?
Ein erhabenes Gefühl.
Also,
jemandem können etwas zurückgeben von dem, was er dir zu leid tut.
Mhm. Aber dafür haben die Tiere müssen leiden.
An das denkst du nicht in dieser Situation. Und dann bin ich dann Bündel gepackt und bin gegangen.
Gegangen worden oder bist du vorher gegangen?
Ich bin gegangen, bevor die haben mich dann nicht mehr gesehen.
Ja.
Bei den Ab- und per Autostopp bin ich dann auf Zürich. Und,
Er, der Bauer, dich dann versucht zu finden und dich anzuzeigen?
Ja, genau. Das hat er über die Amtsvormundschaft Zürich hat er das probiert, mich zu finden. Aber da ich ja dann gerade ins Ausland bin, eine Zeit lang, hat man mich nicht gefunden. Ich war da zwar erst 16 gewesen. Aber da habe ich meine erste Auslandreise gemacht.
Und die hast du aber gemacht aufgrund von dem, was du da gemacht hast. Also es war ja nicht nur eine Dummheit, sondern es ist
ja. Genau, da bin ich Angst. Und als ich dann zurückgekommen bin, dann habe ich zuerst einmal müssen ein bisschen leiden. Zuerst mal eingefahren mit der Polizei und dann ist losgegangen. Dann habe ich eben die und die Kollegen getroffen und die haben gesagt, du, da und da können wir etwas machen, da läuft etwas. Und dann hast du den Tresor aufgemacht oder den Ofen, wie wir das gesagt haben. Und dann ist der Adrenalinstoß gekommen. Und das ist so ein gut erhebendes Gefühl gewesen, wenn da so viel Kohle da war und du bist rausmarschiert. Und das war ein Fehler, dass man mich nicht gerade am Anfang verwünscht hat. Sonst hätte ich wahrscheinlich gerade am Anfang, weil wir haben Deutsch gesagt, fast in die Hose gemacht vor Angst, wenn wir in ein Objekt drin sind. Und sind aber mit jedem Objekt frecher geworden.
Mhm. Also, und du sagst jetzt im Rückblick, es wäre besser gewesen, man hätte mich dort gefasst.
Beim Ersten.
Dann nachher wäre wie so eine Art, kommt man da noch so ein süchtiges Verhalten über?
Richtig. Das ist wie ein Rauschgift. Das ist wie wenn du rauchst, wenn du schon Zigaretten halb drin hast, denkst du schon an die nächste Zigarette.
Ja. So war das. Jetzt, du hast gesagt, also am Anfang hast du total Schiss gehabt, oder? Also da kommt das überhaupt gut aus. Und mit der Zeit hat sich da eine Routine eingespielt, nehme ich an.
Richtig.
Und hast du dann je realisiert, was du da machst? Dass du anderen
eigentlich
Schaden
nicht
zufügst, indem dass du sie beklaust? Und
eigentlich nicht. Ich habe eigentlich das erste Mal erlebt, was ist, wo man mir den Rückblick vor dem Obergericht habe ich einen Jurist, einen Strafverteidiger, der meine Geschichte abgelesen hat Und das war ein 4,5-stündiges Plädoyer über mich. Und dann haben wir Studenten in den Leuten hinein. Und als ich dann in der Pause in der Handschelle zum Zigarettenrauchen geführt worden bin, haben die gebrüllt. Die haben das nicht können begreifen, dass ein Mensch das hat können durchmachen konnte. Die Kinderheim, sexueller Missbrauch im Kinderheim, die Schläge, die Abschlagerei. Zum Beispiel mussten die Bettnässer die Wäsche vor dem Klostereingang rausheben. Und bis alle Schüler vorbei sind und jede hat die angespuckt worden und dann haben sie es dürfen in die Wäscherei übertun. Und das ist einfach so irgendwie
erniedrigend,
ein
Hass.
Ja, und der Hass war so gross an der Gesellschaft, weil die Gesellschaft hat sich ja nicht gewehrt für mich. Ich bin ja dort nur der Klösterler gewesen, wie im Swiss.
Genau, aber damals, du sagst ja, das ist ja 40, 50 Jahre zurück, hat man ja gar nicht über das geredet. Da ist der Deckel zugemacht worden. Man hat gar nichts gewusst. Irgendwie. Es ist nur ganz wenig nach außen gedrungen. Darf ich noch mal schnell dort hingehen, wie du schon beim Obergericht bist? Wann hat dich denn die Polizei gefasst?
Die Polizei hat uns gefasst bei einem Einbruch, also nach einem Einbruch, der ein grösserer war. Der eine ist dann auf Sanremo geflohen. Ich bin auf Hamburg geflohen. Und einer hat in der Schweiz Kohle vertan. Der in der Schweiz haben sie gewischt, verwischt und war zu wie ein Auster. Und dann hat er gesagt, ja, und im ersten Moment, wo sie ihn geschnappt haben, ich bin nicht allein gewesen.
Und der Überfall, der war in Zürich, in der Schweiz? Oder wo
ist
denn der?
Das war alles in Zürich.
Und du bist dann also mit dieser Beute und wie viel Geld ist es denn dort gegangen?
Da ist es pro Einbruch um die 40.000 bis 70.000 Franken gegangen.
Ja, und die hast du dann im Gepäck gehabt, aufgeteilt? Oder
die
haben die versteckt?
Die haben wir dann in Aschiswil aufgeteilt. Wir waren 4 Stück. Da hat jeder seinen Teil genommen und dann ist
gegangen.
Richtig.
Also du auf Hamburg. Insgesamt wie viel Franken hast du denn da ergaunert, gestohlen, geräubert?
Also alles in allem war Millionenbeträge.
Wahnsinn.
Ja.
Und wo ist das Geld dann nachher? Wie hast du das verprasst?
Das ist, wie man sagt, wie genommen, so zerronnen. Man hat kein Verhältnis mehr zum Geld. Man kauft die teuersten Autos, man kauft die teuersten Mädchen. Man geht in jeden Club, man geht joggen, man ist in jedem Casino. Man hat die besten Kleider. Man ist einmal jemand dabei, man ist einmal oben dabei.
Endlich, oder? Endlich hast du das Gefühl gehabt, aber alles eigentlich eben auf der Grundlage
von... Im stillen Kämmerli, wenn einmal der Rausch, wenn einmal der Alkoholpegel ein bisschen tiefer war, dann ist einem wieder in den Sinn gekommen, das ist einfach nicht gut.
Also das hast du doch auch irgendwie so gewisse Schuldgefühle.
Ja, und dann als ich dann im Knast war.
Nein, warte, jetzt in Hamburg haben sie dich dann ja dann verhaftet, oder? Also
ja,
die haben richtig. Dich dann gefunden und wie
dann
haben die dich gefunden?
Ich bin auf der David-Wach. Ja, ich habe zu viel Geld ausgegeben in der Bar.
Ah, okay. Reeperbahn.
Reeperbahn, ja. Ich habe dort ein bisschen zu viel Geld ausgegeben. Ich habe dort die halbe Reeperbahn gefreit, oder? Und man muss sagen, die Dummheit hat aus mir gesprochen, hast einfach ein bisschen hoch angegeben, statt dass du das ruhig gemacht hättest.
Das ist ja irgendwie immer der Fehler von all denen,
richtig,
oder? Dass immer
richtig.
Alles irgendwie dann falsch machen in dem Moment. Also gut, du bist dann vor Obergericht gekommen?
Vor Obergericht, und da hatte ich einen super guten Rechtsanwalt und der hatte so ein langes Plädoyer gehabt,
das hast
ich gesehen haben, wie die Studenten, die hinten im Saal gesessen sind, brüllt haben, die gesehen haben, Mensch, was hat der Mensch müssen durchmachen
müssen, für das, dass er nachher
Weg
das gemacht hat.
Ist.
Aber
der Richter hat dann gesagt, der Mann ist im Milieu gefährdet, der ist im Milieu gross geworden, dem müssen wir eine rechte Packung geben. Und der hat mir gerade 48 Monate Gefängnis gegeben.
Das sind, wie viel ist das?
4 Jahre.
4 Jahre, eben so 48 Monate. Ja. Man tut dann so rechnen. Und wann bist du gekommen?
In Sachsenried zuerst.
Jawohl.
Oder in Sachsenried habe ich dann gelernt, Baumaschinen fahren. Ich habe dann gelernt, Lastwagen fahren. Mhm. Ich bin sogar mit einem grossen Lastwagen ins Liechtenstein über Schnaps und Zigaretten kaufen, die ich im Knast verkauft habe, dass ich wieder ein bisschen Sachgeld
Also wie kommt ein Häftling mit einem Lastwagen aus dem... Also bist du ausgebrochen oder was?
Nein. Ich war im Steinbruch am Arbeiten.
Aha.
Ich habe im Steinbruch, ich musste vom Rhein Kies holen für Steinbrecherei.
Und dann nachher hast du das gerade mal im gleichen Weg...
Habe ich auf dem Rhein-Ding oben können durchfahren, über die Brücke rein, und gerade in den Laden rein und wieder zurück. Und habe das intern im Knast, habe ich dann den Schnaps und Zigaretten verkauft.
Gut, du musst aber auch noch Geld bei dir haben. Häftlinge haben ja nicht einfach Geld bei sich.
Nein, es läuft mehr Geld im Knast rum, wenn also, du aus.
Gut, jetzt bist du 73, Lissig.
Ja.
Was ist denn noch aus dir geworden? Also bist du immer jemand, der so leicht labil ist, wo man könnte haben für irgendetwas?
Nein, das Gegenteil. Ich habe viele Jahre in Afrika gearbeitet. Ich habe Bauleitung gemacht am Marriott Hotel mit 1240 Zimmern. Ich hatte dort 900 Angestellte unter mir gehabt. Ich habe in Nigeria im Strassenbau geschafft und habe dort auch über 1000 Leute unter mir gehabt. Ich habe in Algerien 2 Spitäler gebaut, Bauleitung gemacht. Ich habe dort auch zig hundert Leute unter mir gehabt. Ja. Ich habe das Glück gehabt, dass ich im Knast Sprachen gelernt habe. Ich rede 5 Sprachen.
Jawohl.
Ich habe das Glück gehabt, dass ich im Strafvollzug gelernt habe, Baumaschinen fahren, Steinbruch reparieren.
Ja.
Ich habe alles, was ich später in Afrika, seit vielen Jahren in Afrika, das Zeug alles konnte brauchen und einsetzen. Und es ist in meinem Buch steht ein Leben am Bungee-Seil. Genau so ist es. Von zuunterst am Boden zu oberst mit Angestellten, mit Häusli, mit Chauffeur, mit
ist das
Servant.
Denn das Leben, ist das Leben gewesen, wo dir am besten zugesagt hat?
Ja, so ein Afrika war schon ein Wunderleben.
Ja.
Gewesen. Da war meine Frau dabei gewesen und ein Kind ist auf die Welt gekommen und wir haben dort unten alles gehabt. Wir haben einfach... Ich bin dann einfach von der Regie drauf. Also
du bist ja eigentlich von einem Extrem ins andere, oder?
Richtig,
also der arme, geschlagene, sexuell ausbeutete Bub im Kloster, der ein Verbrecher geworden ist. Und dann ist er irgendwie auf Afrika, hat Menschen unter sich gehabt, hat gebaut und so, hat alles gehabt. Und was mich einfach noch so rückblickend vielleicht... Noch mal schnell, oder? Was würdest denn du sagen? Also bereust du das, was du da gemacht hast? Oder hat das einfach so eine Art zu deinem Lebenslauf gehört?
Also ich hatte ein Glück gehabt. Ich hatte das Glück gehabt, dass ich nie jemanden verletzt habe, dass ich nie mit Gewalt geschafft habe. Ich hatte nicht einmal ein Sackmesser bei mir gehabt, wenn wir die Tresoren aufgemacht haben. Wenn ein Securitas-Wächter kam, ist sie mir davon gerannt, weil bei uns hat nicht ein Mensch einmal müssen, nur eine Sekunde zittern. Wir haben zittert, wir sind abgesäckelt.
Mhm.
Und das hat man uns auch vor Gericht gut gehalten, hat es geheissen. Also Gewalttaten sind nie vorhanden gewesen.
Mhm.
Wir sind auch nie in Privathäusern, in Wohnungen, in Einfamilienhäuschen, nichts.
Mhm.
Wir haben nur grössere Geschäfte.
Aber gleich, eben, aber sie haben ja gleich Schaden zugeführt, das muss man ja dann schon festhalten,
ja,
oder? Das ist ja,
ja
schon so.
Genau,
also,
aber ja,
und
aber
Straf, also Straftaten gemacht, oder?
Ja, genau. Ja. Aber wir haben nie wollen in die Intimsphäre einer Familie eindringen.
Schlusswort oder? Vielleicht jetzt noch von dir,
ja.
73. Und wie lebst du jetzt?
nicht schlecht.
Aber ja. Nicht von dem gestohlenen Geld, das noch irgendwo vergraben war. Das ist alles weg.
Ja. Aber ich lebe von Renten und ich habe noch, ich tue noch Computer supporten und ich mache noch Englischschule.
Ja.
Und ich tue noch Fußballer. Ja.
Trainieren.
Ja. Nein, ich kann nicht Fußball spielen. Ja. Nein, betreuen. Also, wenn ein Fußballspieler muss zum Arzt oder ein Visum machen oder so, weil die meistens nur gerade ihre Heimatsprache können, holen sie mich, weil ich kann eben die verschiedenen Sprachen.
Genau,
Arabisch, Englisch, Französisch, Spanisch.
Dann hilfst du dort. Okay.
Dann helfe ich dort, oder?
Und, Guido, total spannend. Ich meine, da könnte man wahrscheinlich Stunden. Du hast ein Buch gefüllt und so damit über dein Leben. Aber jetzt haben wir einen ganz kurzen Einblick bekommen. Und,
okay.
Danke dir, dass du angerufen hast.
Ich hoffe nur, dass das nicht zu vielen im falschen Magen gekommen ist, was ich da erzählt habe.
Das weiss ich jetzt auch nicht, ob das im falschen Magen
kommt. Es ist ja 44 Jahre her.
Es ist 44 Jahre her, du hast deine Strafe abgesessen, du sagst, du seist geläutert durch das. Du hast auch gesagt, das muss man vielleicht noch einmal erwähnen, du hast auch gesagt, eigentlich wäre es gut gewesen, dass ich nach dem ersten Bruch geschnappt worden wäre, weil dann wäre mein Leben anders verlaufen.
Richtig.
Guido, danke vielmals.
Das ist ein Nachteil gewesen.
Danke vielmals und
Barbara,
eine gute
dir.
Nacht.
Merci.
Ciao Guido, tschüss.
Ciao Barbara.
Das war jetzt also der Guido, der etwas gemacht hat, was er nicht hätte sollen. Und jetzt frage ich euch, was habt denn ihr gemacht in eurem Leben? Und ihr so sagt, nein, also wirklich, wie habe ich nur können? Wie habe ich damals den Vertrag können unterschreiben, der ein Knüppelvertrag war? Oder vielleicht gibt es auch die Geschichte, wo jemand gesagt hat, so, jetzt muss ich einfach unbedingt mal wissen, wer meine lieblichen Eltern waren. Und ist auf die Suche gegangen und ist mit dem Resultat nachher nicht zufrieden gewesen und hat sich dann gesagt oder gefragt, wieso habe ich das nur gemacht? Aber es kann auch völlig etwas anderes sein, ein Risiko, das ihr eingegangen sind, das ihr nicht abgemessen habt, was es heisst. Und im Nachhinein haben wir auch gesagt, wieso habe ich das nur gemacht? Wieso hat mich dort der Teufel geritten? Leute da, erzählt 0800 00 22 20. Der Markus ist jetzt am Telefon. Das ist Barbara. Salut Markus.
Ja, salut Barbara.
Was hast denn du gemacht?
Ja, im gleichen Land oder Guido habe ich etwas gemacht. Ich bin nachher, die Konsequenz war auch, ich war auch im Gefängnis, aber nicht so lange wie der Guido. Also, die Geschichte war folgende. Ich bin als Entwicklungshelfer von der Schweiz aus, vom Bund aus, habe ich als Lehrer sogenannte Musterschulen aufgebaut.
Mhm.
Und ich habe ursprünglich einen handwerklichen Beruf gelehrt.
Ja.
Nachher habe ich das immer gemacht. Und als ich in Tschad eingesetzt worden bin, also zentralafrikanisches Land Tschad,
mhm.
Und da hat man gewusst, ich habe so ein bisschen alles habe ich so ein bisschen repariert und ich hatte dann noch einen Kühlschrank, einen Petrol-Kühlschrank. Und den habe ich nie gebraucht, für Getränke zu kühlen, sondern nur für Eiswürfel zu machen, weil ich meine Schwarz-Weiß-Filme selber entwickelt habe.
Das ist auch interessant.
Mhm. Und ja. Dann habe ich die Eiswürfel gebraucht, für meine Bäderelbe zu kühlen.
Ja, genau.
Und vis-à-vis ist der Meer, also der Bürgermeister, hat der gewohnt. Und der hat der Boy zu mir geschickt, für Eiswürfel zu holen.
Mhm.
Und ich habe ihm gesagt, das tut mir leid, ich habe dir die Eiswürfel nicht geben, die brauche ich selber. Dann ist zurückgegangen und ist zwei, drei Mal hin und her gependelt und hat einfach die Eiswürfel wollen.
Ja.
Am Schluss ist nachher der Procureur General, also der Staatsanwalt, der Generalstaatsanwalt selber gekommen, geifernd, also total besoffen kann man sagen, und hat einfach gesagt, er braucht die Eiswürfel. Und dann habe ich ihm gesagt,
das Gleiche gesagt, wie im Läufer.
Also der Boy, der ging hin und her gelaufen
ja.
ist.
Ja, genau.
Und dann habe ich dem Generalstaatsanwalt gesagt, sein Land habe andere Probleme, als sein Whisky anzukühlen. Mhm. Er soll wieder verreisen. Und habe ich mal so ein wortwörtlich gesagt, «Votre pays a d'autres problèmes, que refroidir votre whisky avec mes glaçons. Vous le camp.»
Und dann?
Und nachher ist du halt losgegangen. 4 Stunden später hatte ich 2 Maschinenpistellenläufe im Rücken gehabt und musste ins Gefängnis durch marschieren. Und Krux war noch, ich bin hinter einem Land Rover hergetrottelt, wo noch ein CH-Kleber hinten dran war, wo die Schweiz seinerzeit als Geschenk dem Tschad geschenkt hat.
Hallo, geht's
ja, dann bin ich in das Gefängnis gekommen und dort haben sie mich auf einmal zusammengeschlagen. Also auf die sträubste Art bin ich dort misshandelt worden.
Und du hast ja eben, also ich meine, es ist ja wahrscheinlich anders, weil du auch keine Erfahrung haben in Schweizer, wenn man bei der Polizei ist oder in Schweizer Gefängnis kommt. Es ist völlig irgendwie, du bist völlig isoliert, völlig allein, du kannst niemandem irgendwie, oder kannst keine Hilfe anfordern.
Ach, nein. Also ich bin mal im Gefängnishof bin ich zusammengeschlagen worden. Ja, das war mal das Erste gewesen. Mhm. Und dann bin ich in eine Zelle gekommen mit einer Blechtür. Und dort hat es dann zwei gehabt. Das war noch das Komische gewesen. Die sind ein paar Tage vorher bei mir eingebrochen. Und ich habe die müssen sogenannt anzeigen. Es hat eine Verhandlung gegeben. Und die sind wegen dem blöden Einbruch bei mir verurteilt worden, an den Füßen angekettet aneinander, die zwei, aber die hatten freie Hände. Mhm. Und ich bin denen quasi als Beut, bin ich denen dort im Gefängnishof von Scheichen gekriegt worden. Und die sind dann alle Abend sind die an die Blechtür geklopft und haben gesagt, «Au vient de tuer cette nuit.» Mhm. Also das war Psychoterror gewesen, vom Sträubsten.
Das hat dann geheissen, du hast wirklich Angst um Leib und Leben gehabt, oder? Und bist dir auch gar nicht bewusst gewesen, also dort, wo du es gesagt hast, bist du dir noch nicht bewusst gewesen, was so ein Satz heisst für einen Oberstaatsanwalt, wenn du dem sagst, hey, verschwind, du kannst, das Land hat andere Probleme, als dass du jetzt einen Whisky mit meinen gekühlten Eiswürfeln kannst trinken.
Ja, die Konsequenzen dann einfach mal nicht können abgesehen. Aber ich muss gleich im Nachhinein sagen, ich kann einfach nicht über meinen Schatten springen und ich hätte das wahrscheinlich auch im Nachhinein gleich wieder gemacht. Auf jeden Fall ist nachher, ich bin dort verheiratet mit der Einheimischen, mit der Fatima. Mhm. Und die hat nachher auf die katholische Mission hat die Macht, auf Kamerun durchzugehen. Und in Kamerun sind die auf die Schweizer Botschaft. Und die Schweizer Botschaft hat nachher mit dem Außenministerium der Schweiz haben die Demarschen gemacht, dass sie mich nachher wieder rauslassen. Mhm. Und ich bin dann nachher, nach 5 Nächten, bin ich dann wieder rausgelassen worden. Aber mit einem Rede- und Schreibenverbot von der Schweiz aus belegt worden. Mhm. Und das hat bei mir genau das Gegenteil bewirkt.
Jetzt musst du mal noch schnell sagen, zwischendurch, was du für ein Mensch bist. Du bist so ein gewähriger Typ und dem kann man nicht alles irgendwie so, oder? Also du hast gesagt, ich hätte es nochmal gleich gemacht mit diesen Eiswürfeln, das Redeverbot und so. Du bist immer jemand gewesen, der die Stacheln gestellt hat.
Ja, für mich ist halt einfach irgendwie mein Kampfspruch, wer in Gerechtigkeit wandelt und redet, was recht ist, der wird in der Höhe wohnen. Ja. Der ist mir einfach geblieben, der Spruch.
Ja. Okay.
Der hat bei mir einfach ein Leben lang seine Wirkung hinterlassen.
Das hat also geheissen, du bist zwar, eben, du hast nicht dürfen darüber reden, nicht darüber schreiben und hast es trotzdem gemacht.
Ja.
Hat das wieder Konsequenzen gehabt?
Ja, positive. Ich bin nachher von diesem Ort in die Hauptstadt durchgefahren, nach N'Djamena. Ich habe im Süden des Tschad gewohnt. Mhm. Und das sind 400 Kilometer Piste, muss ich das vorstellen. Das ist nicht eine Strasse. Ich bin in die Hauptstadt durch. Habe nachher beim Justizminister um eine Audienz gefragt. Der hat mir die auch gegeben. Ich habe mit ihm geredet. Und nachher hat er es zurückgelegt. Und «C'est vrai, Monsieur Jade, das können wir mir raconter là.» Mhm. Und dann hat er das fast nicht geglaubt. Und dann habe ich gesagt, ja, es ist ja so. ich kann euch das wirklich bezeugen.
Ja.
Und er hat gesagt, das ist gut, ich werde das Papier verfassen, dass der Generalstaatsanwalt nächste Woche entlassen wird.
Das ist ja passiert nachher.
Und er ist tatsächlich entlassen worden.
Ja. Und was ist mit dir passiert? Ich meine, so 4-5 Nächte in einem Gefängnis, wo man gefoltert wird.
Ja, ich bin nachher schon an einem Rumpf gewesen. Also ich habe von der Schwestern von der katholischen Mission, da habe ich also ein paar Tage habe ich Valium bekommen, dass ich einigermaßen wieder auf die Beine komme, für zum Fuß, also ich wieder schlafen normal.
Eben, da kommen dann auch die Bilder, oder? Also, hast du ja immer das Gefühl, jetzt klopft es dann wieder an die Türen und...
Ich habe massive Schlafstörungen gehabt. Ja. Und ich musste dann aus dem Scham. Die Schweiz hat mich abgezogen.
Aus welchem Grund? Nachher... Wegen Gefährdung oder wegen...
Ja, erstens einmal, das ist, für die Schweiz war das natürlich eine Schande, gewesen, dass sie es wirklich gehabt haben, oder? Mhm. erstens einmal so etwas gemacht hat und... Ich war für die einfach nicht mehr tragbar.
Du sagst ja, also du würdest es immer noch so genau gleich machen, oder?
Ich würde dem das wieder sagen.
Du würdest es
wieder
sagen.
Weil das Land hat wirklich andere Probleme, noch heute.
Ja. Aber mit dem du wüsstest jetzt, was es für Konsequenzen hätte. Dann würdest du es eben auch noch mal machen.
Ich würde wieder herstellen, würde ich diese Würfel verweigern. Ich würde es vielleicht etwas anders sagen, aber ich würde sie verweigern.
Ja, aber du weißt ja genau, dass du dann vielleicht gleich wieder ins Gefängnis kommen wärst. Also irgendwie ist es ja, oder? Also.
Ich würde sie gleich verweigern. Mhm. Ich würde es anders sagen, ich würde es anders formulieren, aber ich würde sie verweigern.
Ja. Du bist dann eigentlich wieder zurückgekommen in die Schweiz. Ich lese auch, du bist pensioniert. Nehme ich jetzt mal an. 75, gell? 75.
Ja, ja.
Ist das so etwas gewesen, was dich auch weiter auf dem Leben irgendwo so ein bisschen beeinflusst hat? Dass man eben nicht alles so sagen kann, wie man denkt? Dass es vielleicht Konsequenzen hat?
Ich war gegen jemanden, der die Sachen gerade rausgesagt hat.
Ja, ja.
Und die Schüler haben das auch gegen geschätzt bei mir.
Mhm.
Das ist ein Ding, eine Eigenschaft, wo ich habe kürzlich meine Schüler eingeladen, eine ehemalige Klassenzusammenkunft. Und das ist mir mehrheitlich wieder gesagt worden. Weisst du, du hast uns gegen reinen Wein eingeschränkt.
Mm-hmm. Also du bist für klare Worte, oder? Also dass man ganz klar sagt, was man denkt. Aber vielleicht jetzt im Nachhinein würdest du es freundlicher formulieren, dort, was im Chat passiert ist vor 40 Jahren. Freundlicher.
Vielleicht
auch nicht.
Inhaltlich würde ich es gleich sagen. Ja.
Aber die Sendung heisst ja, oder der Titel heisst ja, wieso habe ich das nur gemacht?
Ja.
Bei dir ist das eigentlich gar nicht so ein Thema, wieso habe ich das nur so gemacht? Sondern du würdest es nur gemacht, du würdest es eben wieder machen.
Ich habe mich natürlich schon gefragt, wieso habe ich es gemacht? Ich habe mir etwas geritten auf der einen Seite.
Ja.
Auf der anderen Seite muss ich halt gleich sagen, ist gleich richtig, habe ich es gemacht. Vor allem, was für einen anderen dann für eine Konsequenz gehabt hat.
Mhm. Gerechtigkeit. Dass er hat müssen gehen, oder? Also es geht dann irgendwie so weh. Ja, du hast auch müssen gehen. Zurück in die Schweiz.
Ja, ja.
Und dann bist du da Lehrer gewesen.
Ja, ja, ja.
Die ganze Zeit. Schöner Beruf.
Ja, ja. Ich würde es machen. Gut. Und ich bin auch erst spät zu diesem Beruf gekommen.
Du hast ja gesagt, du hast
dich mit 30.
Ja.
Du. Und später habe ich noch Ethnologie studiert an der Uni Bern. Noch
also eigentlich...
Islam und Religionswissenschaften, also recht viel habe ich auf dem Buckel.
Reich befrachtet, mit sehr viel Wissen. Ja, und danke, dass du angerufen hast und erzählt hast, Markus.
Merci fürs Zuhören.
Ich wünsche dir eine gute Nacht.
Gleichfalls. Merci,
ciao.
Barbara.
Tschüss,
Ade, Barbara. Merci.
Ich suche Menschen, die erzählen können darüber, könnte sagen, wieso habe ich das nur gemacht? Also zuerst irgendwie einfach so das Erstaunen, vielleicht das Verschrecken darüber, wenn man jetzt zum Beispiel, ich denke jetzt an Eltern, an ein Kind, das immer brüllt, das einem irgendwie an die Grenzen bringt. Ein Kind, das nicht das macht, was Eltern wettet. Und dann nachher irgendwann passiert es. Irgendwann kann man nicht mehr, irgendwann rutscht einem die Hand aus, irgendwann schlägt man zu. So eine Geschichte würde ich auch gerne hören. Was geht denn dort genau ab bei einem? Wieso schlägt man zu? Und was macht man nachher mit dem? Was macht man vor allem, was man am anderen gegenüber angetan hat? Wie geht man dort mit dem um? Erzählen Sie mir 0800 00 22 20 0800 00 22 20. Jolanda, das ist Barbara.
Salut, Jolanda.
Salut, Barbara. Also, Jolanda, was hast du gemacht?
Ja, es hat angefangen mit einer Ehe, die ich gar nicht haben wollte, mit einem Mann, der mich gar nicht zusammengepasst hat. Ja. Und hat gedacht, das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass ich schwanger werde. Und bin prompt schwanger geworden. Ja. Der denkt, wenn ich schwanger war, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass das Kind nicht gesund ist. Und prompt habe ich ein behindertes Kind bekommen. Ich habe in dieser Schwangerschaft gelitten, weil es mir ständig schlecht war. Was ich gegessen habe, ist zurückgekommen. Und ich war verstopft und habe Abführmittel geschluckt. Und das Kind ist auf die Welt gekommen mit einem Mangel an Kalium. Und hat wegen dem nicht schnaufen. Es war 20 Minuten ohne Sauerstoff und war dann als sehr schwer behindert gewesen.
Und das Kind lebt noch?
Nein, aber es ist dann in ein Kinderheim gekommen, in ein Säuglingsheim, wo man es wiederbelebt hat und gepflegt hat. Und ich wollte dann das Kind wollen und habe es gepflegt. Mhm. Und ja, ich hatte dann eigentlich noch kein Schuldgefühl gehabt.
Da kannst du ja auch nichts dafür, oder?
Ich war schuld, weil ich die Abführmittel geschluckt habe.
Gut. Meinst du, es wäre sonst nicht so rausgekommen?
Ich weiss hatte erst nachher... Nein. Der Gynäkologe, den ich hatte, hat mich immer als nicht vollwertige Schwangere behandelt. Dem ist nie etwas aufgefallen, dass ich nicht zugenommen habe, dass ich noch abgenommen habe in der Schwangerschaft und so. Mhm.
Und du hast die Abführmittel genommen, wegen was?
Weil ich so verstopft war.
Aha, okay. Jetzt will ich noch mal schnell zurück, oder? Also es ist ja so wie eine Kette, so eine verhängnisvolle Kette.
Ja, das Kind hat keine Chance
gehabt. In welchen Jahren? Wie hat sich denn das abgespielt? Wann hast denn du geheiratet oder hast du heiraten
müssen? Ich habe nicht müssen heiraten. Der Mann hat mich einfach heiraten. Der hat gar nicht gefragt, ob ich will.
Aber darum hast du ja müssen heiraten quasi, oder?
Ja, er hat mich fast gezwungen dazu.
Eben. Ich meine, müssen nicht, weil du schwanger bist, sondern ich meine wirklich müssen. Das war nicht eine freie Wahl von dir.
Yes. Er hat bei allem hat er einfach bestimmt.
In welchem Jahr war das, wo du geheiratet hast?
74.
1974, das ist ja eigentlich noch nicht so lange her. Also schon lang, aber ja. Weißt, es ist nicht irgendwie in den 30er Jahren, wo man noch irgendwo die Leute verheiratet
nein,
hat.
Nein, nein.
Und wieso hast du dich dort nicht können wehren?
Ja, ich habe dort im Spital gearbeitet, wo man gerade eine mühselige Arbeit hatten und Probleme mit der Oberschwester und mit den Ärzten und so. Und es ist dann einfach nicht gegangen und ich bin froh gewesen, dass er zu mir gestanden ist und Ordnung gemacht hat. Mhm. Und ich weiß auch nicht, einfach, ich bin dann mit ihm gegangen.
Ja. Und, also ohne Liebe, ohne nichts, oder?
Ohne nichts, nein. Ja. Und er hat gefunden, ich sage ihm jetzt als Schuldig einfach.
Aber was hat er denn davon, selber davon, mit einer Frau zusammen zu sein, die ihn ja eigentlich gar nicht will? Der muss ja irgendwie alles erzwingen.
Ja, er war Polizist und er hat gesagt, ein Polizist darf nicht mit einer Frau zusammenleben, ohne dass er verheiratet sei. Und dann habe ich halt nachgegeben.
Jetzt müssen wir noch schnell etwas klären, für mich einfach so. Also, lebt der Mann oder nicht?
Ja, der lebt.
Ja, nur, weil sie, ich finde, ja, aber ich finde es immer ganz schwierig, weißt, wenn man irgendwie über jemanden redet, der sich jetzt gar nicht kann äußern da dazu.
Ja.
Bisschen schwierig. Also gut, dann nachher verlassen wir jetzt einmal den Mann und du hast nicht schwanger werden und das Kind, oder, ist dann auf die Welt gekommen.
Ja, dahin und schwer hat nicht geschnauft, ja.
Genau. Ich hatte dich dort ja noch gefragt, wann ist denn das Kind gestorben und an was?
Also ich als Krankenschwester konnte ich es pflegen. Ich hatte einen Zunderkuss. Ja. Ich habe viermal am Tag habe ich ihm Zunden im Magen tun. Und haben ihm Breinahrung gegeben.
Ja.
Und Sondernahrung einfach. Mhm. Und das ist gut gegangen, aber er hat mit den Bronchien, mit der Lunge hat er immer Beschwerden gehabt. Hat viel wieder raufgegeben.
Ja.
Und an seinem Todestag bin ich nicht in seinem Zimmer gewesen. Ich bin am Telefon und habe ihn angemeldet im Kinderheim für einen Tag, weil ich fort musste. Mhm. Und dann hat er sich übergeben und hat das
versteckt.
Ist versteckt an dem, ja.
Mhm. Und wie alt ist er?
Er war 5 Jahre. Ja. Nicht ganz 5 Jahre.
Und die Welt ist zusammengebrochen.
Die Welt ist zusammengebrochen und dann sind auch eben meine Schuldgefühle gekommen. Mhm. Wieso hast du ihn nicht wiederbeleben können? Ich habe ihn dann ans Balkonfenster gezogen, habe ihn eine Herzmassage gemacht und alles, ja, da bin ich in einer Sache gewesen. Und dann sind es langsam entstanden, die Gefühle, du hast nur alles falsch gemacht.
Mhm. Und wie viele Jahre ist das her, seit dem Tod vom Kind?
Er ist im 79 gestorben.
Mhm. Und das ist immer noch so bei dir? Also du hast immer noch die Schuldgefühle, du kommst nicht da draus raus?
Sie sind Schuldgefühle und ich denke immer, er ist mein Schutzengel, weil er mir manchmal geholfen hat.
Mhm. Aber das ist auch schön, oder? Nur schon das Gefühl zu haben, ein anderes Gefühl da dazu.
Aber eben, ich denke manchmal, ich bin seine Mörderin.
Das bist ja du nicht. Du bist dann gerade nicht, du bist immer da gewesen und du hast ja, also ja, also man kann ja nicht 24 Stunden um ein Kind herum sein, wo man weiss, dass es schwer behindert ist.
Ja. Ja, schon.
Hast du jemanden, wo du über das alles kannst reden?
Nein, das habe ich noch niemandem gesagt. Dass ich das mit der Abführtablette, das weiß niemand.
Mhm. Und wenn du das jetzt so gehörst und das gesagt hast, dann.
Es ist für mich jetzt noch. Es ist. Schulgefühl einfach, grauenhaft Schulgefühl.
Mhm. Obwohl, wie viele Jahre, 40 Jahre sind her?
Ja, ich wär jetzt 42 geworden.
Mhm. Wie lebst denn du jetzt?
Ich habe eine Tochter, die mir prachtvoll gegangen ist. Nach dem gleichen Mann. Mhm. Wir haben uns dann versöhnt und der hat einfach noch ein Kind will und ich auch. Und die hat von Anfang an habe ich natürlich keine Abführmittel mehr genommen. Das heisst, ich hatte so Kräutchen, die harmlos waren.
Mm-hmm.
Ich habe es gebraucht, ich bin einfach sehr verstopft. Und dann ist die Schwangerschaft losgegangen, habe nicht mehr erbrechen. Und sie hat am Termin geboren, erst in der Frühgeburt. Frühgeburt, Sturzgeburt. Er hat einfach keine Chance gehabt, auf der ganzen Linie nicht. Und bei der Diane habe ich nicht einmal müssen brechen. Also es war eine wunderbare Geburt. In 2 Stunden war sie auf der Welt. Tipptopp, und ihr geht es gut. Sie hat jetzt sicher ein Kind bekommen.
Aber dir selber geht es nicht so super, oder?
Mir?
Ja. Oder nur, wenn du jetzt darüber redest?
Doch, ich freue mich.
Okay.
Aber eben, er schaut mich jetzt an, der Sohn, und ich hoffe, er hat mir vergeben. Er hat mir ein paar Mal geholfen, ein paar Mal ein Wunder vollbracht, ja. Sachen, die überirdisch
gewesen
sind, wo ich sicher
war. Also dann nimm das Gefühl jetzt mit, oder? Das glaube ich auch, dass das irgendwann ist, sind Sachen verziehen, vergeben, auch wenn man nicht darüber geredet hat. Ich hoffe, dass du das Gefühl kannst mitnehmen, und danke vielmals, dass du angerufen hast, und gute Nacht, Jolanda.
Wünsche ich dir auch.
Mach's
danke
gut.
Vielmals.
Tschüss. Danke. Ciao. 0800 00 22 20 oder ihr könnt natürlich auch ein Mail schreiben an nachtwache@srf.ch, wenn ihr uns etwas mitteilen zu diesem Thema oder selber mitmachen, wer weiss. Wir reden heute über all das, wo man irgendwie so sagt, warum habe ich das nur gemacht. Und jetzt ist Ruth am Telefon.
Guten Abend, Barbara.
Hallo Ruth. Was hast denn du gemacht, wo du bereust?
Ich habe etwas erzählen aus der Kindheit heraus, der früheren Kindheit heraus, wo ich manches Jahr bereut habe. Und nachher, aber plötzlich hat es geändert, habe ich gesagt, eigentlich, dass ich so manches Jahr habe bereut, ist ja gut gewesen, aber es hat mir auch eine Wende gegeben, die auch zum Guten ist gekommen.
Ja.
In ein Schulhaus gegangen, das war im Kindergarten, schon in diesem Schulhaus. Erste, zweite Klasse, bei einer ganz tollen Lehrerin, sehr gute, fleissige Schülerin gewesen, mit nur Noten 5,5 und 6er, und kommen in die dritte Klasse zu einem Lehrer. Und das Schulhaus, das ist auf der anderen Seite vom Fluss gestanden, und dort war das Reichenviertel, Willen. Und wir an dem Fluss, dort sind die Arbeiterfamilie als so gemischt gsi. Und ich bin aus einer sehr netten Familie, bin ich gsi, mit den Eltern zusammen und Geschwistern und so. Und unsere Mami hat einfach gesagt, wir legen immer ein Schürzli an, und ich habe mit dem Schürzli in die Schule müssen gehen. Und der Lehrer hat mir immer geplagt und gesagt, du ziehst jetzt den Schurz ab und du bist eins von der anderen Seite, und in Gottes Namen, du bist jetzt in meiner Klasse. Und so hat es angefangen.
Also jetzt muss ich noch damit ich schnell das noch mal realisiere. Du bist von der Seite von der Reichen oder von der Seite
von den Armen?
Eben von den Armen. Aber die haben doch schönes angehabt. Die Armen.
Ja, aber...
Und wieso sagt er denn das? Du bist doch von der anderen Seite.
Weil... Er hat immer nur zu den Reichen geschaut und gehöbelt und gemacht und da. Wenn der Herr Professor ist gekommen, oder Arzt oder der Psychologe und so, dann war es ein Herz und eine Seele gewesen. Und meine Eltern sind nie in die Schule gekommen. Sie haben ja nie müssen eigentlich, weil ich habe die Sachen
sehr gut gemacht. Und also gut. Und dann hast du dich dann gewehrt, oder was?
Und es ist so weit gekommen, dass er mir so schlechte Noten hat gegeben. Es hat sich noch jemand von anderen Eltern eingesetzt, weil ich neben denen ihre Tochter war. Und er gesagt, aber schauen Sie, das Ruth hat die genau gleichen Resultate im Rechnen wie unsere Marianne. Und die hat es falsch gemacht und Marianne nicht. Und dort hat der Lehrer gesagt, ja, das ist halt, weil das Ruth einfach nicht so schön schreibt, das kann man nicht gut lesen und. Gut, es ist so weit gekommen, ich bin nicht mehr in die Schule gegangen. Und zwar 2 Wochen. Ich bin normal zum Haus aus am Morgen. Ich bin auf dem Schulweg auf einen Baum aufgeklettert. Und dort bin ich einfach bis zu mit am Morgen sehr schwul gsi. Dann bin ich oben runter und bin irgendwie umgelauert an einem Ort, auf einem Turnplatz und. Und dann habe ich gewusst, jetzt kommen die Ersten wieder von der Schule. Dann bin ich wieder zurückgegangen, auf den Baum geklettert und geschaut, ob jetzt alle durchgelaufen sind, die auf diese Seite kommen. Oder? Das war nicht so häufig. Und das 14 Tage lang. Und dann hat der Lehrer meinen Eltern angerufen und gesagt,
ja, also warte schnell. Also du bist nachher heimgegangen und die Eltern haben natürlich immer gemeint, unser Rutli, das geht schön brav in die Schule.
Ja, ich habe die Aufgaben gemacht, ich habe von der Schule erzählt sogar.
Und woher hast du denn die Aufgaben gehabt?
Ja, ich habe einfach etwas aus dem Rechnungsbüchlein genommen und habe gesagt, jetzt müssen wir das Bigeli machen und das müssen wir jetzt lesen, einfach von mir aus. Also immer eine Seite weiter blättert und so. Und die Eltern, meine Mutti hat das mit angeschaut und hat gesagt, ja, ist gut und aber in die Schule bin ich nicht gegangen.
Genau, und dann hat der Lehrer angerufen, oder? Und dann sind die aus allen Wolken gefallen, deine Eltern.
Ja, sagt jetzt einmal, was euer Rutli, was hat es? Aber das ist doch beim Arzt und so. Und dann ist klar, oder? Dann hat natürlich die Mutter geschaut und gesagt, ja, nein, das geht in die Schule. Und so hat es angefangen.
Ja.
Dann haben die Eltern von der Schulkommission müssen. Und das hat es Verfahren gegeben. Und dann ist das über die Ämter gelaufen. Ich weiss nicht mehr genau, über was alles zusammen. Auf alle Fälle. Ich bin dann in die Parallelklasse gekommen, zu einem anderen Lehrer und dort ist es wieder tiptop gegangen. Ich hatte die Noten wieder und. Aber natürlich das Verfahren von der Schulkommission und von den Instanzen, wo die Eltern dann haben müssen gehen, sich rechtfertigen, dort war das einfach ein Tintentalk gewesen, oder?
Mhm.
Und dann haben sie gesagt, ja, sie finden, also mit mir hat man dann nicht geredet eigentlich. Es kam mal eine Dame zum Mutti gekommen und die haben dann zusammen irgendwie geredet und so und mir hat man ein bisschen rausgeschickt und dann bin ich wieder gekommen und die hat sich verabschiedet und ist dann ein zweites Mal gekommen und dann hat sie, sagt mir zu der Mutti, wo sie gegangen ist, gesagt, ja weisst, du könntest jetzt ein bisschen Ferien machen, dich ein bisschen erholen, ich bin auch ein krank, ich war viel krank. Also, ich hatte ein Gebrechen mit den Lungen von kleinen Kindern aus. Oder? Und jetzt könntest du ein bisschen gehen und so. Und das gibt für mich eine Erleichterung. Und ich habe das toll gefunden, oder? Ich hatte ja keine Ahnung. Gut.
Also, das war dann eine Strafe in diesem Fall?
Das war eine Strafe.
Was für eine denn?
Ja, das war fast unerträglich gewesen. Wenn du aus einer Familie rauskommst, als Geschwisterte, gut, noch für die Ferien zu verbringen, da habe ich mich gefreut. Aber Barbara, das ist dann weitergegangen. Das war eine Fürsorgerin gewesen, und die hat mich in ein Heim gebracht, wo es Kinder hatte, die krank waren, wo die Eltern geschieden waren und. Oder. Und dort habe ich nicht in die öffentliche Schule dürfen, sondern in der Heimschule. Und zwar haben sie mich, weil ich ein kleines Kind war, haben sie mich einfach, und sie keinen Platz hatten in der dritten Klasse, haben sie mich einfach in den Kindergarten übergetan.
Mhm,
und das während etwa 4 Monate lang.
Das ist eine grausame Strafe. Also für das, dass du eigentlich noch... Du bist eigentlich nur auf einen Baum hochgeklettert und 2 Wochen
nicht mehr zu...
Quasi. Du und hast eigentlich die welche Strafe.
Ja, dann haben sie mich intern in die Schule genommen, also in die Klasse rein, oder?
Ja.
Und einmal, an einem Samstag, war die Schulhauseinweihung in diesem Dorf. Und da ist man mit der Gruppe gegangen.
Mhm.
Und da habe ich mich gefreut. Es war das erste Mal, dass ich mal gesehen habe, wie überhaupt das Dorf aussieht. Ein bisschen weit, oder? Und was passiert? Ich habe an einem Ort hatte Musik gehabt. Und weil ich ein Instrument gespielt habe, schon vom Kindergarten her, eben die sogenannte Blockflöte, oder, hat es dort Musik gehabt. Und dort habe ich zugelassen und geschaut und habe mich vergessen und habe Gruppen nicht mehr gefunden.
No.
Und die ist heimgegangen und mir hat nachher ein Ehepaar heimgebracht und so. Als ich heimkam, da habe ich nichts Nacht bekommen. Und dann haben sie mich in Keller runtergetan und dort hatte es Öpfelhuten. Alles Öpfel und Herdöpfel und Mäuse.
Ja.
Und dann habe ich in diesem Kellerraum müssen schlafen. Am Morgen haben sie mich rausgeholt und dann habe ich allen ihre Kinder und den Angestellten ihre Schuhe müssen putzen. Etwa anderthalb, zwei Stunden. Und dann haben sie mich wieder in den Keller getan.
Ja, also du hast das Schlimmste hast du eigentlich erlebt.
Ja,
hättest
du
das auch erlebt, wenn du das nicht gemacht hättest?
Nein, sicher nicht. Wieso auch?
Was bist denn du? Komm, ich will mal weg von dem. Ich will mal wissen, was denn du für ein Kind. Wie hast du dich selber? Wie würdest du dich selber denn charakterisieren? Ein braves Kind eigentlich? Oder.
Ich bin, also so, was man mir sagt, ich war sehr ein Aufwärtskind.
Jawohl.
Ich habe sehr, oder wie gesagt, das jetzt im ganzen Leben, auf Gerechtigkeit gepocht. Wenn jemand eine Schuld macht, etwas Schuldiges macht, soll es können zugeben. Ich tue auch mit den Leuten reden. Ich habe übrigens einen sozialen Beruf gewählt. Mit ihnen reden und schauen, dass man das Problem kann lösen kann.
Also einfach, immer im Dialog das auch zu lösen.
Und das habe ich von Kind auf gehabt.
Ja. Jetzt musst du mir einfach noch sagen, wie hat denn die Geschichte geändert? Weil wir sind gleich am Ende von der Sendung.
Die Geschichte hat geändert nachher, dass meine Eltern mir dort, ich bin dann ab, die Polizei hat mich zurückgebracht und dann habe ich gesagt, ich gehe nicht mehr und so. Und dann sind sie mit den Eltern reinisch geholt. Fertig. Mhm. Nachher ist das weitergegangen. Dann ist die Fürsorge, sind die Ämter wiedergekommen, haben sie gesagt, das geht nicht. Ja, wir suchen einen Pflegeplatz. Und eines Tages habe ich mit einer Frau, mit dem Bändchen und mit dem Zug und mit einem Bändchen, können ein Reischen machen. Und dann sind wir in einer Familie. Und dort hat es einen Bub und ein Mädchen gehabt. Und ich habe jetzt gesagt, schau, jetzt darfst du hier Ferien verbringen.
Also man hat es immer als Ferien verpackt und du selber bist immer. Aber nie mehr in die Schule gegangen.
Nein.
Ruth, ich muss schon langsam gegen den Schluss zielen. Ja. Eben der Schluss von dieser Geschichte ist dann was gewesen? Irgendwann war ja das fertig gewesen, das ganze Trauma.
Ich hätte nach Hause können nach drei oder vier Jahren und dann habe ich gesagt, nein, jetzt bin ich Sekundarschule. So. Ich bleibe jetzt und ich habe die Schule dort gemacht und ich hatte ganz, ganz tolle Pflegeeltern gehabt und Geschwister, die mir einen langen Bruder und Schwester gesagt. Und das war ein grosses Plus, das ich durfte erleben auf den Frust, den ich hatte.
Ja, das glaube ich. Aber es wäre gar nicht nötig gewesen, dich von den Eltern wegzunehmen, oder?
Nein, die Mutti hat gerne gesagt, ja, ich weiss nicht, warum sie die Rutte weggenommen haben. Sie ist einfach auch gesagt, schau, das, so und so ist es, das ist der Beschluss. Oder, und so. Das ist Tatsache. Und einfach, es hätte ja auch anders können umgehen, wie man jetzt gehört hat in dieser Sendung. Mhm. Oder, dass man nicht mehr geschätzt wird und das nicht. Und plötzlich wird man aggressiv. Man sucht das Glück. Und
Du hast nachher den völlig anderen Weg eingeschlagen. Du hast es ja kurz angetönt. Du bist in einem sozialen Beruf. Also du hast eigentlich das, was du erlebt hast, das tust du jetzt irgendwie versuchen, in dem Beruf, wo du jetzt bist, mit den Menschen zu lösen, wenn es zu ähnlichen Konflikten wird kommen.
Ja.
Die Musik läuft schon hinten dran.
Ich höre es, ja.
Hörst du es schon?
Ja.
Du, danke vielmals, dass du angerufen hast.
Danke dir, Barbara.
Von früher erzählt hast und wünsche dir eine ganz gute Nacht.
Ja, dir
mach's
auch.
Gut.
Weiterhin danke für die gute Sendung.
Merci. Mach's gut.
Tschüss,
ciao, Ruth, tschüss. Ja, und die nächste Woche dreht sich alles um die Haare. Um die vielen Haare, um die kurzen Haare oder was auch immer. Ich frage euch, wie wichtig sind euch die Haare? Sind ihr vielleicht einmal gemobbt worden oder ausgeschlossen worden wegen euren roten Haaren? Wie ist das, wenn man mit 20 schon eine Glatze hat? Oder wenn man alle Haare verliert aufgrund von einer Krankheit? Das alles interessiert mich in einer Woche. Ihr könnt ein Mail schreiben an die Redaktion. Meldet euch dort schon melden, nachtwach@srf.ch. Das war es für heute. Ich hoffe, es hat Spass gemacht und wir sehen uns in einer Woche wieder. Macht es ganz gut. Tschüss zusammen.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.